Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute führen wir die Serie zum Thema Frauengesundheit fort. Und ich habe die liebe Marion Esletz-Bichler in meinem Podcast zu Gast. Sie ist Diätologin und Leiterin des Standort Erbse Österreich und auch leitende Diätologin in einem onkologischen Reha-Zentrum. Das heißt, finde ich da schon mal super spannend, was sie allein auf dieser Ebene schon für Erfahrung heute mitbringt. Außerdem unterrichtet sie in den Fächern Ernährung, Gesundheit und Prävention an der Fachhochschule Wiener Neustadt und versucht das, was sie lehrt, auch selbst zu leben. Marion hat eine ganz warmherzige Art an sich und berührt Menschen. Und das ist bei Menschen mit zum Teil schweren Erkrankungen, mit denen sie sich auch tagtäglich konfrontiert sieht, etwas sehr Wertvolles. Sie eint also Empathie und Kompetenz, wenn sie individuell auf ihre Klientinnen eingeht. Ja, und heute ist sie hier im Podcast zu Gast und ich freue mich sehr, liebe Marion. Schön, dass du da bist und die Zeit heute gefunden hast.
Vielen Dank, liebe Ramona, für die so liebe Einleitung. Das klingt jetzt so nach ganz viel, aber in Wirklichkeit mache ich einfach meinen Alltag. Ja, danke, dass ich da sein darf und danke, dass ich da meine Erfahrungen und ja, mein Wissen auch ein bisschen weitergeben darf in deinem tollen Podcast.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe jetzt für meine, also ich habe das Gefühl, dass man sich manchmal selber ja auch unterschätzt und ich glaube, du darfst das auch gerne annehmen, genau das, was ich gerade hier eingeleitet habe. Aber vielleicht magst du selber dich noch einmal vorstellen. Was für ein Mensch ist Marion?
Ja, ich bin, glaube ich, wie du gesagt hast, das stimmt tatsächlich. Ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch und mir wurde immer wieder gesagt, meine Superpower ist, dass mir Menschen alles erzählen. und das finde ich irrsinnig schön, weil ich einfach oft in Tiefen vordringen darf und einen Einblick in Menschen bekomme, der einfach sehr, ja, intim ist. Ernährung ist ohnehin ein sehr, sehr intimes Thema meiner Meinung nach und ich lerne dadurch einfach Menschen irrsinnig gut kennen und bin oft sehr schnell auf einer sehr tiefen Ebene, was Gespräche natürlich dann irrsinnig interessant machen.
Ja, super spannend.
Ich bin mit Leidenschaft Diätologin und mache meinen Beruf einfach irrsinnig gerne und deswegen möchte ich einfach hier auch ein Stück weit Dinge vermitteln, die mir selber sehr wichtig sind und wo ich glaube, dass sie einfach mehr in die Welt hinausgehören.
Ist doch eine schöne Überleitung zu dem. Erzähl doch mal, was ist dir wichtig, was möchtest du platzieren und wo, in welchen Bereichen möchtest du für mehr Aufklärung sorgen?
Ja, aufgrund meiner eigenen Geschichte, die so vor etwa 5 bis 10 Jahren mich sehr, sehr beschäftigt hat und auch sehr belastet hat, ist es mir ein Anliegen, einfach auch die Frauengesundheit in den Fokus zu setzen in meiner Arbeit. Grundsätzlich möchte ich allen helfen, die mit der Ernährung ein Thema haben und das kann auf so vielseitige Weise einfach da sein. Aber gerade das Thema Frauengesundheit, Frauen und Sport, genügend Energie zuzuführen und sich abgrenzen zu können von Diäten von sozialen Medien, die oft sehr, sehr starke Extreme vermitteln. Das ist so meine Mission, die Gesundheit und die Energie im Leben zu fokussieren.
Sehr super schön. Du sagst, du hast aus deiner eigenen Geschichte heraus auch diese, sag ich mal, intrinsische Motivation dann auch aufgebaut, hier deine Erfahrung auch zu teilen, anderen zu helfen. Magst du uns da in deine Geschichte einmal mitnehmen?
Ja, sehr gerne. Das war sicher eine sehr, sehr prägende Zeit in meinem Leben. Und es hat letztendlich so begonnen, wie es, glaube ich, vielen Frauen geht. Also man fühlt sich nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schlank genug. So die ganz klassischen Themen und man versucht dann mit den üblichen Empfehlungen mehr zu bewegen, weniger zu essen, ein gewisses Ziel zu erreichen, eine Unsicherheit zu glauben, zu verbessern mit diesen Themen Und in meiner persönlichen Geschichte war es dann auch tatsächlich so, dass ich die typischen Anzeichen hatte von dem Red S, von dem du ja auch sehr oft sprichst in deinem Podcast, also dieses relative Energiedefizitsyndrom im Sport. Mhm. Und damals war das aber nicht in den Medien. Damals gab es auch noch kein Instagram. Und ich ging von Arzt zu Arzt und niemand konnte mir sagen, was mit mir los ist. Ich hatte eine Beziehung beendet auch zu dieser Zeit und habe dann meine Pille abgesetzt und habe dann erwartet, naja, die Periode wird kommen. Aber die kam nicht. Und die kam dann letztendlich für 5 Jahre nicht. Okay. Und bei mir war es auch so das Tückische, dass ich nicht extrem schlank war. Und dadurch haben alle Gynäkologen gesagt, naja, wir wissen nicht, was los ist, keine Ahnung. Sie sind jetzt vom Körperfettanteil nicht so tief, die Ernährung wird wohl passen. Und naja, wir können nichts tun. Und das war für mich irgendwie so ganz, ganz schwierig, weil ich eigentlich gedacht habe, ich ernähre mich gesund, ich bewege mich viel, ich habe einen gesunden Lebensstil. Die einzige Diagnose, die ich da noch bekommen habe, war Hashimoto. Mhm. Und naja, man war ziemlich, ziemlich hilflos. Und zu dieser Zeit war ich auch noch nicht Diätologin. Das heißt, ich war einfach auch noch nicht so gut informiert. Und das war einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit mit sehr dunklen Phasen. Und ich wusste wirklich nicht mehr ein und aus, weil mir scheinbar niemand helfen konnte.
Und wie hast du selber oder wo hast du letzten Endes Hilfe bekommen? Weil du beschreibst gerade diesen wirklich dunklen Moment, aussichtslosen Moment und nach außen hin scheint man vermeintlich gesund zu sein, aber innerlich sagt der Körper, ja, nee, dem ist nicht so. Das heißt, wo hast du letzten Endes Hilfe bekommen?
Ja, also es war tatsächlich ein sehr großer Teil von mir selbst dann. Also es war dann schon auch die Ausbildung ein ausschlaggebender Grund, dass ich dann irgendwann bemerkt habe, naja, wahrscheinlich ist es zu wenig und wahrscheinlich ist es auch zu wenig an Kohlenhydraten. Mhm. Und dann war dann auch der Moment da, dass die Periode sich auch wieder bei mir blicken hat lassen. Und das war natürlich ein Riesensprung und habe auch einfach mit dem Sport nicht mehr so diese Leistung gebracht, die ich gewohnt war zu bringen. Wurde dann auch wirklich von meinem Körper gezwungen zu stoppen und ging tatsächlich ein ganzes Jahr lang einfach nur spazieren, weil mehr konnte mein Körper einfach nicht aushalten. Mhm. Und das war so dieser langsame Weg zurück, bin natürlich auch dann mit dieser Zeit an mir gewachsen. Und das war dann ja ein langer und schwieriger Weg zurück, aber ich glaube, das braucht es wahrscheinlich auch, mhm, weil einfach auch so eine lange Zeit davor war, mhm, wo ich meinen Körper einfach massiv schlecht behandelt habe. Mhm. Es ging einfach so Schritt für Schritt weiter. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich glaube, dass alles wieder sehr gut funktioniert. Und darüber bin ich natürlich sehr froh.
Ja, schön. Ja, ich finde es auch super spannend. Also du hattest ja damals ja selber eigentlich auch erst die Meinung gehabt, dass du dich ja gesund ernährst, dass du dich bewegst. Mhm. Und trotzdem hattest du deine Tage nicht gehabt. Und das war so für dich ein Zeichen. Aber irgendwie, da muss ja doch was nicht stimmen, ne? Deshalb aber jetzt, mhm, gut, wie würdest du die Situation damals bewerten? Hast du dich gut ernährt und, sag ich mal, entsprechend das Maß gehalten auch an Bewegung? Oder wie würdest du das heute rückblickend bewerten?
Na, rückblickend gesehen habe ich viel zu wenig gegessen. Mhm. Ich habe das klassische Intervallfasten zum Teil gemacht. Ich habe eigentlich stets Low Carb gegessen, habe auch eine Zeit lang sogar ketogene Ernährung gemacht. Mhm. Und immer in dem Glauben, das sind die allgemeinen Empfehlungen, wenn man Gewicht reduzieren möchte, weniger Kohlenhydrate und vielleicht noch besser Intervallfasten. Und war rückblickend gesehen einfach der größte Fehler, den ich habe machen können. Mhm.
Mhm. Und du hast gerade beschrieben, du hast deine Tage wiederbekommen und dann hattest du gesagt, dass dass du die Leistung nicht mehr bringen konntest im Sport, aber das hat dann nichts mit den dass du die Tage wiederbekommen hattest. Ne? Das hat nichts damit zu tun gehabt, sondern der Körper war ausgelaugt. Und du hast dann gemerkt, okay, auch hier funktioniert das auf physischer Ebene nicht. Das heißt, das war ein zweiter Anzeichen, dass es dir nicht gut geht. Und die Tage wahrscheinlich hast du dann erst, nachdem du auch mit dem Spaziergehen angefangen hast, dann erst wiederbekommen. Ne? Für meine Reihenfolge.
Richtig, ja, wenn das jetzt falsch rübergekommen ist, das ist die richtige Reihenfolge, die du gerade gesagt hast, genau. Also ich musste tatsächlich zuerst mal mit dem Sport runter und dann einfach auch wieder einen guten Rhythmus finden. Stressreduktion war ein großes Thema und dann, genau, dann ging es langsam bergauf, sehr langsam, aber es ging bergauf.
Ja, super interessant, wie du auch sagst, Stressreduktion, das ist immer so etwas, auch ich habe immer gesagt, okay, Stress ist sowas ganz Spezifisches, ja, okay, wenn ich gestresst bin, dann bin ich vielleicht ein bisschen unruhig, habe viel zu tun, aber Stress ist ja auf so verschiedensten Ebenen bemerkbar oder macht sich bemerkbar, was wir als nicht als Stress definieren, das heißt, was war bei dir der zu viele Stress, den du dann auch irgendwie einkesseln musstest?
Ja, ich wollte natürlich immer alles. Also diese hohen Ansprüche, die man sich selbst hat, mit erfolgreich sein im Job und alles auf einem gewissen perfekten Maß zu machen, es allen recht zu machen. Also all diese klassischen Kerben, die habe ich alle irgendwie abgehakt als Checkliste. Und Stress kann ja auch durchaus etwas sehr Beflügelndes sein für eine Zeit lang. Ja, wenn man dann alles so irgendwie hinkriegt, wenn der Tag durchgetaktet ist und am Ende des Tages liegt man dann im Bett und man sagt, oh, ich habe jetzt alles geschafft und alles ist gut gegangen und alles war super und alle lieben mich, dann gibt es natürlich auch eine gewisse Motivation, das weiterhin so durchzuziehen. Aber das ist eben dieses, was die Ärzte auch immer sagt, ja, dieses Missverhältnis zwischen Kopf und Körper. Der Kopf, der findet das extrem geil. Der Körper sagt einfach nur, um Gottes Willen, das ist viel zu viel. Und in dieser stressigen Situation oder in dieser Lebensphase kriegt man das einfach gar nicht mit, wenn man da in so einem Tunnelblick läuft und arbeitet.
Ja, ich kann das so nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich bin auch so jemand, der sehr viel schaffen möchte, sehr viel auch voranbringt, aber da auch eine positive Energie draus zieht. Es gibt positive und negative Stress, wie man ja auch immer schön sagt. Und trotzdem muss man auf der einen Seite der Kopf fühlt sich, freut sich darüber, der fühlt sich beflügelt, alles wunderbar, aber der Körper macht erstmal lange Zeit einiges mit. Es war auch eine Essstörung so, aber irgendwann meldet er sich und manchmal dann ganz unerwartet und plötzlich. Und deshalb sowohl in der Essstörung als auch in der Alltagsbelastung muss man dann manchmal einfach auch wieder den Kopf anschalten, dahingehend, dass man sich selber bremst, sich selber schützt. Und ich sage auch immer, Verantwortung übernimmt, auch wenn das sich in dem Moment vom Kopf her gut anfühlt, aber nicht unbedingt vom Körper her. Ne?
Richtig, das beschreibst du sehr gut. Und das ist eine irrsinnige, schwierige Sache zu lernen, wenn man das eben nie so gefühlt hat oder gespürt hat.
Und dann super zentral ist da, so diese Verbindung zu seinem Körper aufzubauen und vor allem ihn zu respektieren. Ne? Die Zeichen, die er einem sendet, weil zum Beispiel abends erfüllt zu sein mit all den To-Dos, die man geschafft hat, aber vielleicht auch zu spüren, dass der Puls unerwartet hoch ist, ja, oder diese Anzeichen mal zu registrieren, auch mal wahrzunehmen und zu schauen, okay, sind wir im Einklang, ja, oder finden das mein Körper eigentlich auch gut? Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, da so eine Achtsamkeit zu entwickeln, ne? Oder vielleicht auch erstmal eine Zeit lang, so auf rationaler Ebene, sage ich mal, die Entschlüsse zu fassen, sich selbst zu schützen und dann vielleicht auch immer mehr in dieses Gefühl zu kommen, wo man dann erst wahrnimmt und erst registriert, dass es dem Körper gar nicht gut geht. Ne? Weil man kann sehr, sehr viel ignorieren, das habe ich auch erlebt, ja. Und sich halt auch wunderbar alles einreden, obwohl das halt nicht der ehrlichen Wahrheit entspricht. Und da so wieder den gesunden und ehrlichen Bezug zu einem selber zu bekommen, das braucht auch wieder Zeit. Ne? Und bei mir war das immer so, dass ich unterschwellig selten zwar was gespürt habe, aber gerade in der Recovery habe ich versucht, genau diese Momente wahrzunehmen, schnell einzufangen und denen gerecht zu werden, damit mein Körper halt die Erfahrung macht, okay, sie geht wieder auf mich ein, sie respektiert nicht mich, sie nimmt mich ernst, ne? Und umso mehr habe ich diese kalte Schale von außen einfach aufgebrochen und die ganze Liebe, die ja eigentlich da war, kam durch, weil eigentlich war es ja auch immer die Liebe, die unterschwellig mir dieses schlechte Gewissen bereitet hat, weil ich ja nicht happy damit war, aber ich war so getrieben von dem ganzen Leisten müssen, von den Zwängen, von den Regeln, aber irgendwann einfach mal dem inneren Kind zuzuhören, der eigentlich schon immer gesagt hat, ja, Ramona, nein, wir wollen das so nicht, ich will das so nicht und du eigentlich auch nicht, ne? Und da ja, drauf zu hören und drauf einzugehen, das ist auch wiederum ein Zulassungsprozess, nenne ich es mal so, der Zeit braucht, ne?
Ja, ganz genau. Sehr richtig, ja.
Wie würdest du sagen, in Stichwort Ernährung, wie viel Bedeutung misst du der Ernährung in deinem Leben aktuell bei und wie hat sich das über die Jahre verändert, die auch den Wert dahinter neu zu erkennen vielleicht?
Also du hast es ja sehr schön jetzt auch gesagt mit dieser Kontrolle, die ich sicher früher hatte, ja, mit eben ja nicht zu viel und ja nicht zu viel Kohlenhydrate und ja keine Süßigkeiten. So dieses Einteilen in Gut und Böse, ja, das ist so ganz einfach, ja, das ist einfach, das ist leicht und dann hat man Regeln und an die Regeln kann man sich halten und dann ist man, hat man das Gefühl, man hat eine Kontrolle. Also das war früher sicher ganz stark so. Das hat sich extrem aufgeweicht, weil es gibt kein gutes und schlechtes Lebensmittel, sondern es gibt nur Lebensmittel, die man eben vielleicht ja zu manchen Situationen essen soll und zu anderen Situationen oder Zeitpunkten vielleicht weniger optimal sind, aber eben dieses Loslassen, dieses Entspannen und auch dieses Lernen, hey, es ist, das Essen ist Genießen, das Essen ist Sicherheit, das ist Lebensenergie, das sind Nährstoffe, die ich meinem Körper zuführe. Also dieser Mix aus Emotion und auch natürlich eine gewisse Rationalität, die immer dabei sein wird bei mir, dies einfach zu integrieren in den Alltag und zu lernen und da eine Flexibilität auch zu haben und einen ganz entspannten Zugang, das ist einfach komplett anders wie früher mittlerweile. Und das ist ein irrsinniges, befreiendes Gefühl und sehr, sehr entspannt.
Ja, sehr schön. Ja, da sprichst du auch an, dieses Nicht-Unterteilen in Gut und Böse oder sowas wie Cheat-Days, ne, oder Fear-Foods, die die einen oder anderen haben. Das ist etwas, was halt sehr in eine sehr ungesunde Enge drängen kann. Und ich, du hast es auch gerade angesprochen, auch der Jörg prägt ja auch immer den Satz, es gibt keine schlechten Lebensmittel, nur vielleicht schlechte Zeitpunkte. Ne? Und auch da aber gibt es, sollten wir uns die Freiheit erlauben, weil man muss ja schauen, was tut uns dieses eine Mal irgendwie vielleicht aus seiner gewohnten, sag ich mal, Rhythmus zu brechen. Das tut nichts und das macht nichts und das Stück Schokolade hat noch keinem geschaden, ganz im Gegenteil. Vielleicht entspannen wir dadurch umso mehr, ja. Und ich habe jetzt das schöne Bild, was du in einer unserer Gruppen geteilt hast mit der Schokolade. Das war ja ein essentielles Thema. Aber ja, Schokolade ist so viel mehr als ein Stück Kalorien, ja. Das ist so viel mehr, was die Seele, der Körper im richtigen Moment braucht. Aber auch dafür braucht es keinen richtigen Moment, sondern das Gefühl zeigt uns eigentlich schon, wann wir es brauchen. Natürlich vom Training ist es viel, umso besser. Ja. Da kann man auch das Training entsprechend effektiv gestalten, mit einem entsprechenden Trainingsreiz, den wir dann erst setzen können, wenn wir einfach die Energie auch haben. Von daher, aber auch losgelöst davon, hat es noch keinem geschadet. Niemand sagt, dass man dann die ganze Tafel herunterschlingen muss. Aber das passiert dann meistens, wenn man sich's vorher verbietet und dann kommen diese Heißhungerattacken oder die Gier, die einen dann überrollt, dieses zwischen Extrem und das ist halt das Ungesunde und das auch Gefährliche. Ne?
Und genau das ist der Punkt. Solche Cheat Days, die ja in Social Media auch sehr verbreitet sind oder waren, oder auch Fear Foods, genau diese Sachen triggern ein gestörtes Essverhalten oder eben dann Essattacken oder Heißhungerattacken. Und viele können dann einfach diesen Zusammenhang nicht verstehen. Und das ist eigentlich das Spannende auch. Also ich erzähle das wahrscheinlich 10-mal in der Arbeit täglich. da sitzen dann die Frauen bei mir und sagen, sie haben solche Heißhungerattacken und sie verstehen es nicht und sie können sich einfach nicht zusammenreißen und haben dann irrsinnig negative Selbstgespräche mit sich selbst und machen sich schlecht und haben dann Selbstzweifel und Unsicherheiten, wenn die ganz banale Antwort ist, naja, vielleicht essen sie über den Tag nicht genug. Und dann kriege ich immer die ganz großen Augen, weil sie diesen Zusammenhang einfach noch gar nie überlegt haben.
Mhm. Ja.
Und dann kommt plötzlich das große Aha-Erlebnis und auch plötzlich ist es logisch und plötzlich ist es ganz klar. Und genau diese Zusammenhänge, diese einfach mehr zu erklären und zu verbreiten und auch dann diese Selbstwirksamkeit zu spüren, wenn man das selbst auch durchzieht und macht und versucht und das Vertrauen hat in mir, dass wenn ich das so sage, dass das auch wirklich funktionieren kann und dann probieren sie es aus und es funktioniert wirklich. Das ist eigentlich dann der tolle Erfolg, den dann die Patienten und die Klienten haben, Klientinnen haben, wenn sie das eben dann machen und plötzlich ist es logisch und dann läuft's.
Ich finde, das ist so super schön beschrieben und gerade auch die Gefahr als Beispiel in Social Media, ne, auf den ganzen Kanälen, diese Ängste, die da verbreitet werden, und so Binsenweisheiten, die sehr erstens oftmals nicht richtig sind und dann manchmal sehr engstirnig und einseitig gedacht. Und das macht Angst und das fördert die Angst vor dem Essen. Und wie du selber sagst, so oft ist dann die Angst letzten Endes unbegründet. Und aber diese Angst muss man dem Klienten erst einmal nehmen. Und das verlangt sehr, sehr viel Mut oftmals, weil eben alle anderen das so anders sagen, beziehungsweise auch da wieder, wie auch Jürg letztens meinte, was bei dem einen funktioniert, muss nicht bei einem selbst funktionieren, weil wir individuelle Menschen sind, einzigartige Wesen, die auch individuell betrachtet werden müssen. Und genau das tust du ja auch. Oder auch gerade auch die Ernährungsdiagnostik sieht sich halt den Menschen als Ganzes an, was da wirklich zusammenkommt und was derjenige wirklich braucht. Aber kannst du vielleicht einmal so grundlegende Basics sagen, was in deinen Augen eine gesunde, in Anführungsstrichen gesund, Ernährung ausmacht?
Ja, also genau das ist auch die Frage, die ich immer wieder stelle in meinen Vorträgen. Ja, was ist denn eigentlich gesund? Und dann kommt lange Zeit nichts und dann kommt meistens Gemüse und Obst und so. Und niemand denkt eigentlich wirklich an die Basisversorgung. Also, dass der Körper Energie benötigt, dass er gut funktioniert, optimal funktioniert, dass er das leisten kann, was er jeden Tag leistet. Und das ist ja eigentlich in Wirklichkeit unglaublich, was er alles macht. Und diese Basis, die soll einmal abgedeckt sein. Und dann sind wir auch gleich einmal bei den Portionsgrößen oder bei einem, wie soll ich das sagen? Also gesund ist für mich einmal wirklich eine flexible, naturbelassene Ernährungsweise. Und dann natürlich sehr individuell, deswegen schottere ich jetzt auch ein bisschen, weil es einfach so viele Varianten gibt und so viele Variationen und so viele Wenn und Abers, dass einem oft der Kopf irgendwie auseinanderfällt, weil es so viele Dinge einfach gibt. Aber das weißt du ja auch nur selber zu gut, weil es solche Kombinationen an Menschen gibt und wie der Kopf und wie der Körper dann so läuft und der Alltag und das Umfeld und der Job und der Sport und ja, also tausend Dinge einfach zu beachten, was es aber auch gleichzeitig irrsinnig spannend macht. Also so konkret die Frage zu beantworten, ist einfach irrsinnig schwer. Aber um noch einmal zum Punkt zurückzukommen, ich glaube, die Basis sollte einfach einmal wichtig abgedeckt werden. Das sind regelmäßige Mahlzeiten, das ist eine gute Lebensmittelauswahl, eine gute Lebensmittelqualität und im besten Fall natürlich möglichst viel selbst gekocht, selbst zubereitet und der Rhythmus und die Struktur und diese Basis-Energieversorgung, die hier mal sein muss für unsere lebensnotwendigen Organe, dass die gut funktionieren, das ist so was ganz Essentielles, was viele nicht am Schirm haben. Und Regelmäßigkeit, Rhythmus gibt uns Sicherheit und Sicherheit entstresst. Und wenn wenig Stress da ist, dann kann der Körper auch optimal das leisten, was er leisten möchte. Und die Leistungsfähigkeit ist dann einfach auch viel, viel höher, wenn diese Sicherheit für den Körper tagtäglich signalisiert wird. Mit Regeneration, mit dazu. Also das sind dann einfach irrsinnig komplexe Themen, aber das ist, glaube ich, so einfach runtergebrochen, so diese Basis, die hier mal sitzen muss, unter Anführungszeichen, um dann diese Ziele zu erreichen, die Menschen einfach auch erreichen wollen, anhand ihrer Talente, anhand ihrer Fähigkeiten, anhand ihrer Ziele und Wünsche und Leidenschaften, die alle dann auch wiederum individuell mitbringen.
Super schön. Ich finde auch, das ist auch etwas, ne, was ich mir auch erst so nochmal bewusst wurde, damals, als ich auch bei dem Jürgen in der Beratung war, als er mir immer so mal als Mensch, als Ganzes mal abgebildet hat, da war mir auch erst klar, wo er sagte, da steckt ein Mehr in jedem von uns und das beruht gar nicht nur auf der physiologischen Entwicklung, sondern auch psychologischen Entwicklung, auch diese mentale Entwicklung, was damit einhergeht, wenn wir uns gesund, in dem Sinne gesund wieder, ne, ausgewogen, ausreichend ernähren und genau, und da das als solches, als sich auch mal bewusst machen, wie breit gefächert was Ernährung wirklich ausmacht und dass es nicht immer nur etwas Sichtbares ist, dass beispielsweise auch jemand mit einer Erstörung nicht unbedingt nur dünn sein muss, ja. Und genau das, dass man da wieder, oder beispielsweise, wenn immer von intuitivem Essen gesprochen wird, und da auch das Thema Struktur, was du gerade genannt hast, ja, Struktur ist nicht gleich Kontrolle und wenn wir eine Struktur aufbauen, was auch in der, wenn man aus einer Essstörung kommt, halt super wichtig ist, dann eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, dann über diese Regelmäßigkeit und Struktur gewinnen wir diese neue Sicherheit und Ruhe und darüber letzten Endes auch wieder in ein Gefühl, in eine neue Vertrautheit, weil wir uns eben nicht mehr groß Gedanken machen müssen, die Kontrolle abgeben, wie sie halt in der Essstörung halt präsent tagtäglich war, sondern über die Struktur halt eine Ruhe aufbauen und darüber letzten Endes auch wieder indem wir den Freiraum schaffen, überhaupt auch zu spüren, was brauche ich wirklich? Was will ich wirklich? Und da sind wir auch wieder, was wir vorhin angesprochen haben, zu registrieren, wahrzunehmen, was der Körper wirklich möchte und darauf einzugehen. Weil das braucht halt Zeit und eine Struktur kann man dieses Intuitive letzten Endes auch wieder erlangen, aber auch das braucht Zeit. Das heißt, man kann nicht von jetzt auf gleich von intuitivem Essen sprechen, vor allem nicht, wenn man aus einer Essstörung kommt. Da ist wirklich erstmal zentral, dass wir diese Struktur aufbauen, ne, und sich überhaupt dem regelmäßigen Essen erst einmal annähern. Ne?
Genau, das ist einfach so ein doppelter Boden, würde ich jetzt so bildhaft sagen. Und weil wir müssen da jetzt auch ehrlich mit uns selber sein. Nicht jeder kann einfach jeden Tag super toll intuitiv essen, weil es Tage gibt, wo wir so in einem Stress gefangen sind, wo wir den Körper dann vielleicht wieder nicht mehr spüren. Aber dann ist einfach die Struktur der doppelte Boden, der uns dann durch diese Tage durchbringt, ohne dass jetzt der Körper leidet und da wieder in irgendein Defizit geht oder in irgendeine extreme stressige Situation gehen muss, weil er eben zum einen Stress hat und dann auch noch nichts mehr zum Essen kriegt, was wieder ein Stress obendrauf ist, sondern diese Struktur gibt einfach wirklich diese Sicherheit.
Genau, und ich finde auch, dass das ist auch immer eine Frage auch wiederum der Verantwortung ist, weil wenn ich lese, ich hab total vergessen zu essen, das kann ich nicht nachvollziehen. Also Essen vergessen würde ich es nicht, weil grundsätzlich, wenn man aus einer Essstörung kommt, das Essen ist eine präsente Sache im Kopf, damals auf ungesunde Weise, mittlerweile einfach auf eine verantwortungsvolle Weise, weil ich brauche meine regelmäßige Ernährung und ich möchte die meinem Körper geben, damit was funktioniert, damit es ihm gut geht. Und deshalb sage ich auch immer, nimmst du dich wichtig genug? Das heißt, planst du erst einmal, beispielsweise, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, hast du dein Lunchpaket und alles dabei, damit du gut versorgt bist? Alles andere ist zweitrangig. Du bist deine Nummer eins, damit aus dir heraus alles andere, was du dir vornimmst, auch wachsen und entstehen kann und dass du anderen auch gerecht werden kannst. Aber wie willst du das, wenn du dir selbst nicht gerecht wirst? Deshalb eigentlich ist das Erste, was wir machen sollten, wenn wir aus dem Haus gehen, habe ich mich gut um mich gekümmert, bin ich versorgt, ist mein Rucksack voll, meistens soll er schwerer sein, als wenn wir abends wiederkommen, das heißt wunderbar, haben aufgegeben, das ist gut so. Ne?
Stimmt, ja. Ja, sehr schönes Bild auch wieder.
Auf sich selbst zu achten und das ist, ich weiß nicht, immer, das ist die Basic und darauf können wir auch erst aufbauen, genauso wie auf der Struktur, die einem die Sicherheit gibt, gerade wenn es mal unerwartet läuft. Ne? Und deshalb da das sich zu Herzen nehmen, das ist einfach ein Strich. Wir haben immer eine To-Do-Liste, die wir abarbeiten, aber ganz oben sollte stehen, Essen habe ich mich drum gekümmert, ja oder nein. Mhm. So. Und dann passiert es auch nicht, dass wir dann irgendwie mit leeren Händen dasteht und am Ende mit leeren Bäuchen. Ne? So.
Richtig. Und genau das ist aber dann das Gefährliche. Denn wird uns in den sozialen Medien oder in irgendeinem Buch oder Ratgeber oder sonstiges gesagt, ah ja, Intervallfasten. Und lange Essenspausen sind doch eh so gesund. Und genau da kommt dann das ins Spiel, dass viele dann sagen, ah ja, ich habe eh keine Zeit, ich habe eh einen Stress, ich bringe in der Früh eh nichts runter. Ah passt, dann esse ich einfach nichts, weil das ist ja eh gesund. Und das, das fördert dann auch die Gewichtsreduktion und meine Energielevel. Ja, und dann kommt immer so diese magische Aussage von diversesten Menschen. Ja, und wenn man fastet, dann ist die Energie so hoch. Ja, das sind einfach nur die Stresshormone, die da wirken. Und sonst aber nichts. Und das ist auch vielen nicht bewusst.
Ja, das ist auch so ein Aha-Moment wahrscheinlich oder ein Aha-Fakt, den du auch über die Jahre gesammelt hast. Hast du da mehr so, gerade dieses Thema zum Beispiel, dass es eigentlich nur ein Stresshormon ist, der da ausgeschüttet ist, aber hast du noch ein paar andere Aha-Momente, die du auch hier platzieren kannst, die vielleicht dem einen oder anderen auch irgendeinen Irrglauben nehmen kann in puncto Ernährung?
Ja, also dass bei Sport einfach weniger oft mehr ist. Das ist sicher so ein Aha-Effekt, der ganz auf ganz viele Menschen zutrifft. Vor allem dann, wenn sie zu wenig essen. Mhm. Sicherlich auch, wie viel Einfluss die Psyche hat auf unseren Stoffwechsel und auf unser Ernährungsverhalten. Das ist einfach riesig und das ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst. Und dann natürlich auch das Wissen und die Kenntnisse um Portionsgrößen. Weil auch da viele leben ihr Leben und sehen ihr Teller und essen Tag ein, Tag aus das gleiche Frühstück oder das gleiche Mittagessen, wie auch immer, und sagen, ja, ich esse normal. Mhm. Aber das Normal ist einfach nur das, was wir jahrelang tun. Die Frage ist das überhaupt richtig? Mhm. Und das zu hinterfragen und die Portionsgrößen zu hinterfragen, das ist einfach auch so dieser Aha-Effekt, glaube ich, für viele meiner Klientinnen und Klienten, so wirklich einmal zu sagen, na, ist das Marmeladebrot wirklich gescheit in der Früh? Oder fehlt da was? Oder gehört da noch was dazu? Und wie ist das eigentlich? Und wie sollte es sein? Und wie ist es? Nur weil wir uns jahrelang einreden, wir sind nicht gut genug, ist das ja auch nicht wahr. Und genauso ist es auch bei Portionsgrößen und den Mahlzeiten, die wir so immer schon gegessen haben.
Ja, total richtig, einfach mal zu hinterfragen, was sich eigentlich etabliert hat, ne? Stichwort wieder diese ungesunden Routinen, die man aufbrechen muss, und manchmal muss man dafür erst aufklären, was daran ja eigentlich nicht gesund läuft oder falsch gelaufen ist bis dato. Deshalb vielleicht mal konkret, wenn man auf die Frauengesundheit einer Frau zu sprechen kommt, wie würdest du sagen, wie muss sich Frau ernähren, um gesund und leistungsfähig zu sein? Du hast natürlich gerade auch selber gesagt, es ist was sehr Individuelles, aber vielleicht gerade auf Frau bezogen, gibt es da so ein paar Basics, die einfach für jeden gelten?
Ja, sicherlich, dass die Kohlenhydrate für die meisten Frauen einfach nicht so tief sein sollen, wie manche glauben. Also rein biochemisch sind ja Kohlenhydrate nicht essentiell, weil der Körper ja durch eine Gluconeogenese Kohlenhydrate aus Aminosäuren herstellen kann. Aber genau das ist ja auch wieder dann ein Argument dafür, dass Kohlenhydrate einfach extrem wichtig sind, weil der Körper hat sich einen Mechanismus ausgedacht, dass er die selber herstellen kann in einer Not. Jetzt wollen wir aber nicht ständig in einer Not sein. Und unser Gehirn benötigt Kohlenhydrate. Unser gerade bei Frauen eben das Hormonsystem benötigt Kohlenhydrate. Super wichtig für die Produktion auch von Hormonen ist auch genügend Eiweiß zu essen. Und auch das ist oft so Mangelware in vielen Ernährungsprotokollen, die ich lese. Also es sind aber genauso auch die Fette. Also es sind einfach alle Makronährstoffe wirklich wichtig und das auch in einer ausreichenden Menge zu essen, damit dieses Wunderwerk, vor allem wenn noch ein Zyklus da ist, mit diesem ständigen Auf und Ab und jeder Tag ist in Wirklichkeit hormonell anders, dass das einfach gut und reibungslos ablaufen kann. Und je besser ein Körper versorgt ist, desto weniger Fehler macht er, desto besser kann er regenerieren, desto besser ist er dann für den nächsten Tag wieder bereit. Und gerade Frauen haben oft so viele Aufgaben mit Familie, mit Job, mit Kindern, mit Haustieren, mit Älteren, also mit den Eltern vielleicht, die dann schon pflegebedürftig sind. Also das ist immer so dieses Bild von einem Tintenfisch, der einfach 1000 Hände hat, und so sind Frauen oft im Alltag. Und dann essen sie aber nichts, weil sie sich einfach ständig hinten anstellen. Und eben, wie wir gerade gesagt haben, es ist tatsächlich die Basis, die einfach das Schwierigste ist zum Umsetzen tagtäglich. Das, was du gesagt hast, einen vollen Rucksack zu haben und dann mit einem leeren wieder nach Hause zu kommen, was das Essen betrifft, das ist wirklich die Challenge im Alltag. Und da braucht man auch einmal eine gewisse Energie, das überhaupt zu starten. Und daran scheitert es oft oder daran scheitere ich oft, dass ein Leben von einem Menschen oft so vollgepackt ist, oder reden wir jetzt konkret von Frauen, dass einfach gar kein Platz mehr ist und gar keine Energie, überhaupt etwas Neues auszuprobieren oder etwas Neues zu implementieren, weil keine Zeit ist. Und da muss sich jeder und jede auch einmal bei der Nase nehmen, der ein Coaching annehmen möchte, habe ich überhaupt genügend Ressourcen oder einen Zeitfenster in meinem Tag, wo ich mich auf mich konzentrieren kann und wo ich da etwas Neues ausprobieren kann.
Ja, und ich finde, das ist auch da in dem Moment eigentlich haben wir keine Antwort oder haben wir keine A oder B als Antwortmöglichkeit, sondern eigentlich immer ein Ja, weil das ist doch das Wichtigste, weil wie schon gesagt, ne, wie sollen wir für andere stark sein, wenn wir nicht stark genug sind, wenn wir selber nicht stark genug sind und vermeintlich nur funktionieren und irgendwie alles wuppen, ja, aber wo bleibt das Erlebnis, das Leben dabei? Und vor allem ein gesunder und wirklich leistungsfähiger Körper. Der Körper ist unfassbar stark, der kann vieles mitmachen, aber dann muss man sich auch wieder mal vorstellen, was kann er eigentlich leisten, wenn wir ihn entsprechend fördern würden. Ja, und das ist, glaube ich, sage ich auch immer, das ist gerade das Spannende, zu schauen, was der Körper eigentlich wirklich kann, wer ich wirklich sein kann, wenn ich, mein Körper gebe, was er braucht. Und dann wird er mich mit vielleicht Dingen überraschen, die ich mir selber gar nicht zugetraut habe. Ne? Genau. Weißt du, das sind so Dinge, die man, die wahrscheinlich noch nicht häufig genug platziert wurden. Genauso das Thema Kohlenhydrate, wie wir es gerade hatten. Was würdest du sagen? Was ist der Grund, warum so viele sich in einer Essstörung verlieren und leider oftmals auch ihr Leben daran verlieren? Was ist der Grund, warum so viele leider davon betroffen sind?
Also ich glaube, das ist einfach irrsinnig komplex. Ein großer Punkt, warum das ja auch immer mehr geworden ist jetzt in der Covid-Zeit. Ja, da gibt es ja spannende Studien, dass gerade in der Covid-Zeit die Essstörungen so durch die Decke gegangen sind. Ich glaube, der Mangel an wirklichen sozialen, guten Kontakten, unterstützende Freundschaften, Eltern, Zeit füreinander zu haben im echten Leben. Also da gab es ja einfach dieses Thema der sozialen Isolation. Und es ist ganz klar auch beschrieben, dass wir Menschen Zugehörigkeit brauchen, Körperkontakt brauchen, emotionale Verbindung brauchen. Und das alles war weg und Angst und Unsicherheit ist immer mehr geworden. Und dieses Thema Angst, Unsicherheit, nicht angenommen fühlen, nicht zugehörig fühlen, das schürt einfach dann diesen Perfektionismus auch noch mehr. Und dann hängt man vom Handy, weil man nicht raus darf. Und dann hat man diese Bilder plötzlich am Telefon oder am Computer und man denkt sich, naja, so schaue ich aber nicht aus. Und wenn ich vielleicht so ausschaue, dann werde ich vielleicht doch geliebt und dann habe ich vielleicht doch Freunde und dann werde ich doch gesehen. Und so dieses Gefühl der Unsichtbarkeit und ungeliebt sein und nicht zugehörig fühlen, das ist, glaube ich, ein großes Thema, die Isolation, die immer mehr passiert. Ich glaube, das hat schon einen ganz, ganz riesigen Einfluss auf unser Essverhalten und wie wir mit uns umgehen und was wir von uns erwarten. Und wenn wir nie ein Feedback bekommen von anderen Menschen und eine echte Zuneigung, empathische Menschen um sich, ein schönes soziales Umfeld, einen guten Kontakt mit Freundschaften, lieben Menschen um sich, die es gut mit einem meinen, dann geht das einfach massiv verloren. Und das ist eigentlich das, was uns Menschen menschlich macht auch.
Ja, das ist eigentlich so was, ne? Wir sprechen von Ernährung und eigentlich machen wir damit auf, ist es so viel mehr, ne, dahinter. Und da eigentlich die eigentlichen Ursachen, was ganz Soziales, was ganz Emotionales. Und ja, beispielsweise vieles entsteht auch in der Schulzeit, ne? Gerade wenn man beispielsweise nicht diese Freundschaften hat und daraus erwachsen dann Glaubenssätze oder einfach auch ein innerer Mangel, den man irgendwie versucht zu füllen und zu kompensieren, leider auf eine ganz ungesunde Art und Weise. Ähnlich war es auch bei mir. Und ja, wenn man, ich sage immer, es ist so wichtig, dass wir hier eine Aufklärungsarbeit leisten, dass wir die Menschen, Betroffene da abholen und sagen, ich weiß, wie du dich fühlst, ich habe Ähnliches erlebt und ich bin jetzt da, weil ich dir sagen möchte, dass du gut genug bist und liebenswert, genauso wie du bist. Und ich weiß, dass Kinder ziemlich gemein sein können und dass man nicht mit jedem fein ist und nicht mit jedem beste Freundschaften pflegen kann. Aber es gibt diese Menschen und wir werden diese Menschen auch kennenlernen. Aber dafür müssen wir auch raus ins Leben und Mut aufbringen, dort rauszugehen und sich nicht zu isolieren, sondern den Mut zu fassen, sich gerade auch in der Welt umzuschauen, das Leben zu entdecken, auf Abenteuerreise zu gehen, das Leben zu erleben und eben nicht nur Tag ein, Tag out sein, Trott herunter abarbeiten und irgendwie nur zu funktionieren. Und wenn wir das einsehen und vielleicht verhelfe ich auch hier mit dem Podcast Menschen zur Einsicht, einfach mal auch umzudenken und dann auch in die Umsetzung zu kommen, dass wir es jetzt besser wissen und nicht die Bestätigung von außen brauchen, sondern dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen können und uns diese Liebe geben, die vielleicht manchmal auch gefehlt hat, und sich ein Herz fassen, um das Leben als solches im Außen mal wirklich auch zu erfahren, zu erleben und eben, wie gesagt, rauszugehen und Menschen zuzulassen. Ja, das ist auch mal ein Problem, dieses Zulassen überhaupt, weil man sich vielleicht eben meint, ja, wie kann mich jemand mögen? Ja, Unsicherheit, die damit einhergeht, wenn man sich selbst nicht mag, dann hat man immer diese Zweifel. Aber wenn wir uns anfangen, selbst zu lieben, dann haben wir auch eine ganz andere Ausstrahlung und auch Selbstsicherheit, die auch wiederum ganz ja, anziehend ist und reizvoll. Und das ist immer so eine Kettenreaktion, die damit ausgelöst wird, wenn wir uns selber wichtig genug nehmen, wenn wir uns selber lieben lernen. Und ja, sich, auch wenn wir das anfangs erstmal nicht gar nicht so spüren, sondern sich das ganz aus guten Gründen einzureden, wie ich auch immer gerne sage, sich die Dinge schönreden, weil sie einfach so sind. Und aus dem Kopf wandert es ins Herz und dann wird es auch spürbar. Und dann sehen wir uns auch vielleicht mit ganz anderen Augen, mit liebevollen Augen. Und dann, ja, spiegelt sich ein Lächeln anstatt irgendwie nur ein trauriges Missmut, wenn wir in den Spiegel schauen. Nein, ganz im Gegenteil, ganz bewusst einfach mal die Mundwinkel nach oben ziehen und sagen, hey, du bist schon cool, du hast schon echt was geleistet, ja, du bringst mich hier jeden Tag ja durch meine alltäglichen Herausforderungen. Du meisterst das, du funktionierst als unfassbares Wunder. Und ich sage auch immer, die ganzen Binsenweisheiten, die im Außen an uns herangetragen werden, einfach mal links liegen lassen und in dieses Vertrauen gehen und in diese Weisheit, die in uns steckt. Und dann sind wir auch über die Struktur irgendwann wieder in diesem intuitiven Gefühl, in dieser intuitiven Weisheit, die uns eigentlich sagt, genau so ist es. Und das steckt in uns, ganz tief in uns. Aber über die Jahre, wie es auch bei mir war, haben wir das halt runtergeschluckt und irgendwo versteckt. Aber das gilt es jetzt rauszukramen, ne?
Ganz genau. Ja, und das ist ja auch ein schöner Prozess und das ist auch irrsinnig schön zu begleiten und
Genau.
Emotionen einfach auch zuzulassen. Ich glaube, es geht auch viel um eben Emotionen oder Emotionen, die man vermisst. Und du hast es eh gerade vorher gesagt, mit Essen das zu kompensieren oder eben mit Nicht-Essen zu kompensieren, das ist dann ein, ich sage es jetzt sarkastisch, ein sehr beliebter Weg.
Ja, das, ich finde, eigentlich passt auch, ich hatte auch eine Frage mir formuliert gehabt zum Thema, Essen ist der Spiegel der Seele, ne? Da steckt ja so viel drin. Würdest du diesem Satz zustimmen? Und Würdest du sagen, oder würdest du dem sowohl negative als auch positive Aspekte zuschreiben? Wie würdest du sagen, was steckt da drin, in dem Essen ist der Spiegel der Seele?
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Satz, den man eben den man sehr zweideutig eben auch auslegen kann. Negativ in dem Sinn, dass wenn es einem nicht gut geht, dann kompensiert man vielleicht über Essen oder Nicht-Essen. Wenn man das im Positiven auslegt, dann ist es einfach genau dieses Schöne, ein gemeinsames Essen mit der Familie zu genießen, mit dem Partner, Partnerin, mit lieben Kolleginnen und Kollegen. Dieses Essen in positiver Umgebung, da gibt es ja auch die spannende Studie bezüglich Alkohol, oder? Alkohol ist ja klar ein Zellgift. Und wenn man aber dann immer wieder so diese Studien liest, na ja, und der Rotwein und Italien und Mediterran und hin und her, dann hat man ja auch immer wieder so diese Idee, na ja, dieses eine Glas Wein mit der sozialen Umgebung, mit der entspannten Atmosphäre, mit den Liebsten, die man da am Tisch hat, dann hat das tatsächlich in Summe wahrscheinlich einen positiveren Effekt, als wenn ich jetzt die gesündeste Mahlzeit auf der Welt esse, allein traurig und grisscremig, aber irgendwo sitze und mir denke, das Leben ist furchtbar. Also dieser Kontext mit all dem, was auch die Erbse vermittelt, mit Familie, mit Freundschaften, mit Emotionen, mit Stress und Nicht-Stress, mit Regeneration, mit Flexibilität, Freiraum schaffen, all diese Punkte, die du auch so schön formuliert hast vorhin, das ist dann dieser positive Ausdruck, mit Essen ist der Spiegel der Seele, weil eben Sicherheit und Geborgenheit in Kombination mit einer schönen Mahlzeit diesen Stress reduziert, den wir den ganzen Tag vielleicht erlebt haben. Und dann ist vielleicht ein Glas Wein tatsächlich in diesem Kontext nichts Böses. Genauso wie es eben auch die Schokolade nicht böse ist, weil es dann die Menge ausmacht, wo es dann wirklich relevant werden würde.
Richtig, richtig. Da sind wir wieder, ne? Dieses Ganzheitliche und dieses in den Kontext setzen, differenziert betrachten, was halt einfach nicht passiert, wenn uns irgendwelche Influencer da uns was zuflüstern oder ganz provokativ in die Kamera sprechen. Von daher sich da viel besser auch lernen abzugrenzen und ins ganzheitliche Vertrauen zu gehen. Genau, das ist das Ende, das ist so eine Quintessenz, aber ich möchte hier gerne nochmal die Klammer setzen, weil du bist eingestiegen mit deiner eigenen Geschichte, das Thema auch und hast dann auch das Thema Red S platziert, dass du damals sehr hilflos warst und keiner dir da so richtig helfen konnte. Wie sieht es jetzt aus? Wie kann man, wenn man jetzt auch den Podcast jetzt zum Beispiel hört und sich darin auch wiedergefunden hat, wie kann man herausfinden, ob man selbst betroffen ist oder wo soll man die Alarmglocken angehen und dann, wie sollte man vorgehen, um da auch letzten Endes dann rauszukommen?
Also vielleicht noch einmal zur Wiederholung, so die klassischen Symptome sind eben verlängerte Regenerationszeiten beim Training. Wenn man so klassische Verdauungsstörungen hat, also Reizdarmsyndrom, diverseste Nahrungsmittelunverträglichkeiten, plötzlich merkt man, dass man irgendwie nichts mehr verträgt und sehr, sehr sensibel ist, was den Magen-Darm-Trakt betrifft, das kann so ein Zeichen auch sein. Wie gesagt, es ist oft nicht das Gewicht, nicht der Körperfettanteil. Also das kommt irgendwann vielleicht zum Schluss oder ganz, ganz zum Schluss auf der Liste, dass das vielleicht auch ein Zeichen sein kann, kann es natürlich, aber zum Beispiel war es das bei mir absolut nicht. Und das mit den Verdauungsstörungen ist auch so eine spannende Geschichte, weil ich komme dann gleich wieder zurück zum Punkt, aber einfach um das Verständnis auch zu haben. Wenn der Körper zu wenig Energie bekommt, dann fokussiert er sich, die Leistung einmal zu bringen und den Körper in Fluchtmodus zu bringen, weil er ja unter Stress steht. Und dann wird der Verdauungstrakt nicht gut durchblutet, nicht gut versorgt und kann somit auch nicht gut funktionieren. Und dadurch ergeben sich dann diese ganzen Thematiken mit Verstopfung, Durchfall, Reizdarm, auch verlängerte Magenpassage, sodass sich viele dann auch sehr schnell nach dem Essen sehr voll fühlen und sie haben das Gefühl, jedes Essen liegt wie ein Stein im Bauch. Also das sind auch so Symptome, das oft einfach assoziiert wird mit einer Laktoseintoleranz oder irgendeiner Unverträglichkeit oder irgendeiner Allergie, obwohl es einfach ganz banal ein Energiemangel ist. Also das ist so ein Symptom, was viele übersehen. Und ich hatte das auch massiv. Dann Müdigkeit, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, bis hin eben auch zu depressiven Verstimmungen, weil einfach das Gehirn so schlecht versorgt ist. Dann auch Ermüdungsbrüche ist sowas. Also diese Schienbeinbrüche, die oft passieren, oder einfach diese Mikrofrakturen, das ist auch so ein klassisches Zeichen. Und dann eben das Offensichtliche, wie eben starker Gewichtsverlust, Leistungseinbruch und eben Verlust vom Zyklus. Mhm. Also das wären so Punkte, wo die Alarmglocken läuten sollten und man sich wirklich überlegen sollte, jetzt schaue ich einmal mein Essen an, wie viel esse ich eigentlich wirklich, wie viel bräuchte ich, passt das zusammen oder passt das absolut nicht zusammen? Und viele unterschätzen massiv, wie viel sie beim Sport eigentlich benötigen und wie schnell man in ein Defizit kommt. Und es macht auch eben einen Unterschied, ob ich den ganzen Tag gut versorgt bin oder ob ich ein Riesenloch irgendwann in meinem 24-Stunden-Rhythmus habe, und ein Riesendefizit macht dann auch eine hormonelle Störung. Also es ist nicht getan, dass man sagt, aha, dann esse ich ein großes Abendessen am Ende des Tages und dann passt wieder alles. Mhm. Wenn ich einen halben Tag nichts esse, dann macht das Stress und das macht eine hormonelle Veränderung. Und man sieht das auch wirklich in den Studien zu Red S sehr gut, dass einfach das T3, also das aktive Schilddrüsenhormon, das ja leider Gottes nicht immer, zumindest nicht in Österreich, nicht immer mit abgenommen wird, sondern nur das TSH. Aber dann genau in diesem Thema mit Red S das T3 tatsächlich erniedrigt ist. Und auch wenn es vielleicht noch im Referenzbereich ist, wenn das irgendwo im unteren Bereich ist, dann würde ich auch schon vorsichtig sein und sagen, naja, vielleicht hole ich mir dann noch mal eine zweite Meinung oder schaue mir noch andere Parameter an. Also das wäre so ein Punkt. Also ich glaube, das sind so Symptome oder so Punkte, die recht gut mittlerweile auch zu finden sind, wo wir ja auch was gemeinsam noch machen möchten, Ramona, und auch mit der Erbse, wo ich mich auch schon sehr freue drauf auch, weil das einfach, glaube ich, sehr, sehr versteckt ist. Und man sagt ja, also die Untersuchungen sind ja sehr viel noch mit Sportlerinnen und Sportlern, aber ich bin mir 1000%ig sicher, dass das einfach auch Hobbysportlerinnen oder auch Menschen, die einfach viel zu wenig essen, genauso betrifft, genauso mit diesen Symptomen. Und wenn wir auch dann das Thema Menopause oder Prämenopause anschauen, dann sind so viele Symptome exakt ident zu diesen Symptomen, wie eben bei einer niedrigen Energieverfügbarkeit der Fall ist. Und das glaube ich, streichen wir dann ganz, ganz toll heraus in unserem Seminar. Mhm. Und ja, wie schafft man es wieder raus oder wie kommt man wieder raus, war auch dann deine Frage. Und ich glaube, das ist einfach irrsinnig individuell, je nachdem, wie man in einem Defizit war, wie viele Symptome sind, wie intensiv die Symptome sind. Ganz, 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 ganz schwierig natürlich, da jetzt auch wieder zu antworten, aber meistens ist es natürlich schon so, dass die Sportstunden einfach einmal massiv runter reduziert werden müssen. Dass die Ernährung einfach diese Struktur braucht und die ausreichende Energie braucht, damit sich der Körper einfach wiederholen kann und wieder aufgebaut werden kann, die Nährstoffe wiederkommen. Das kann einfach unterschiedlich lang dauern.
Ich finde auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da sind wir auch wieder bei dem Zeitpunkt, ne? Dass man manchmal denkt, okay, ich habe ja meinen Bedarf gedeckt, wenn ich dann abends einen vollen Teller habe. Ne? Das ist halt dieses Trügerische. Es ist schon mal gut, dass wir überhaupt dann einen Bedarf decken, aber wichtiger ist auch zu der richtigen Zeit. Das ist auch gerade, wenn der Körper auch die Leistung bringt, dass man die auch entsprechend verpflegt, beziehungsweise extra verpflegt, neben den regulären Mahlzeiten, die einfach gesetzt sind. Ne? Und da eben vor allem dadurch gerade bei Frau auch Stress nimmt, genauso wie nüchtern Training halt man streichen sollte, weil das einfach wieder ein zusätzlicher Stress für den Körper ist, der den Hormonhaushalt negativ beeinflusst. Und deshalb, du hast es auch gerade angesprochen, das Seminar und der ganze Fortbildungskurs, den wir auch auf der Erbse Academy zeitnah anbieten werden, und je nachdem, wenn du jetzt gerade die Podcast-Folge hörst, vielleicht ist der schon verfügbar online, aber wie du auch selber sagst, das ganze Thema, auch Frauengesundheit, und in jeder Lebensphase ist halt so individuell und so spezifisch und muss aufgebröselt werden, damit man wirklich eine Frau ganzheitlich mal an die Hand nimmt und ihr zeigt, was verschiedenste Teilbereiche man auch berücksichtigen muss, damit Frau gesund, leistungsfähig und sich vor allem auch in ihrem Körper wohl fühlt. Und ja, ich glaube, dass wir da eine sehr, sehr wichtige Sache umsetzen und auch wir beide gemeinsam da den einen oder anderen Vortrag auch vorbereiten und beisteuern werden, unsere Expertise damit einfließt, aber vor allem auch ganz persönliche Erfahrung. Von daher glaube ich, dass wir da eine ganz tolle Sache umsetzen werden, wovon ja eigentlich jede Frau profitieren kann. Und ich werde das auch zeitnah dann auch, oder das, sobald es alles online ist und zur Verfügung steht, auch entsprechend auf den jeweiligen Kanälen platzieren und bewerben. Aber ich glaube, das ist ein Investment in uns selber, der uns vielleicht auch viele Antworten auf Fragen gibt, die wir, du und ich, auch in unserem Leben hatten. Das ist eben diese Aufklärungsarbeit, die wir auch machen wollen, damit man nicht hoffnungslos oder mit lauter Fragen irgendwie in diesem dunklen Moment steht, wie du es auch einst warst. Ne? Von daher, glaube ich, machen wir da was ganz, ganz Wertvolles.
Ja, ich denke auch. Und diese Phase, in der warst du auch, wo man einfach nicht mehr weiß, was eigentlich los ist und wie einem geschieht, das ist was Furchtbares. Das ist so super unangenehm. Und wenn wir diese Zeit, wenn ich diese Zeit gar nicht erst gehabt hätte, sondern wenn ich einfach Antworten gehabt hätte, und so, das machst du jetzt und das funktioniert jetzt, dann ist das einfach das, was ich vielen Leuten ersparen möchte, vielen Frauen ersparen möchte, dass man einfach diese Zeit, in der man so gar nicht leben kann, weil man die Energie nicht hat, dass diese Zeit einfach massiv verkürzt wird und dass wir da alle diesen Frauen wirklich schnell aus dieser Situation raushelfen können, so schnell wie es halt geht. Oftmals dauert das, ja, aber das ist so mein Herzenswunsch auch.
Sehr schön. Ja, das ist eine wunderbare Bereicherung, nicht nur heute für den Podcast, sondern auch für den ganzen Fortbildungskurs auf der Academy. Ja, aber wenn du da draußen jetzt gerade spürst, genauso was ich empfinde, wenn ich auch der Marion zuhöre, diese Warmherzigkeit, diese Liebe im Sein, den sie an den Tag legt, dann ich habe in den Shownotes dieses Podcasts auch ihr Instagram-Profil verlinkt, aber auch die Möglichkeit, wie du mit Marion in Kontakt treten kannst und vielleicht spürst du irgendwie das auch Verlangen, mit ihr zusammenzuarbeiten, weil du da eine Hoffnung siehst oder auf einen Ausweg. Kann ich nur guten Gewissens und Herzens dich an Marion weiterleiten.
Ja, vielen lieben Dank, Ramona. Danke für die schönen Worte noch einmal.
Sehr gerne. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke euch da draußen für das Zuhören. Ja, und ich hoffe, dass ihr auch sehr, sehr viel hier heute wieder draus mitnimmt. Und das Thema Frauengesundheit ist so wichtig, genauso wie eure eigene individuelle Gesundheit. Auch wenn du als Mann jetzt gerade zuhörst, du bist nicht weniger wichtig, du bist genauso wichtig. Aber hier eben spezifisch nur mal auf Frauen diesmal einmal ausgerichtet, weil eben auch viele Frauen leider betroffen sind und das ist sehr halt ganzheitlich einfach angegangen werden muss, aber auch in puncto Männergesundheit werden wir uns auf der Academy langfristig dem annehmen. Aber so oder so, glaube ich, kann auch Mann wie Frau hier aus der Podcast-Folge etwas mitnehmen und ich hoffe, dass du das nicht nur mitnimmst, sondern auch beherzigst und in deinen individuellen Alltag umsetzt. Genau, damit du glücklich, gesund bist und als Team mit deinem Körper durchs Leben gehst. Genau. Liebe Marion, ich danke dir für deine Zeit und ja, ich freue mich auf alles, was kommt.
Ich freue mich auch. Ich danke dir für die tollen Fragen und ich freue mich auf unsere weiteren Projekte zusammen.
Genau. Ja, meine Lieben, dann setze ich an dieser Stelle einen Punkt, sage, habt noch eine schöne Restwoche und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Auf Wiederhören!